Hallo und herzlich willkommen hier zur nächsten Episode bei Digital Growth aktiver User-Generierung aus der Praxis. Heute wieder mit dem nächsten Gast. Ich freue mich sehr, dich heute hier begrüßen zu dürfen. David ist Co-Founder von Shelft, kann sich aber natürlich nochmal selber vorstellen. David, herzlich willkommen im Podcast.
Dankeschön, freue mich hier zu sein. Hi Pascal.
Ja, haut doch mal direkt hinterher. Was macht ihr mit Shelft?
Shelft ist ein Empfehlungsdienst für handverlesene Streaming-Tipps und das Ganze basiert im Grunde auf meiner Feststellung, dass wir unheimlich viele Inhalte auf Knopfdruck verfügbar haben, aber eigentlich gar nicht wissen, wo wir anfangen sollen, sich damit zu beschäftigen. Und für mich geht auch so ein bisschen durch diese Verfügbarkeit so die Wertschätzung für die einzelnen Inhalte flöten. Und das möchte ich gerne mit Shelft zurückbringen. Den Überblick, was lohnt sich eigentlich, welche Filme, Serien, Dokus sollte man nicht verpassen. Und wir feiern dann die Inhalte entsprechend ab, dass es auch wieder wirklich was wert ist, wenn man seine Zeit damit verbringt.
Ja, super spannender Ansatz. Etwas im Streaming hatten wir noch nie im Podcast. Aber ich glaube tatsächlich auch, Streaming ist bestimmt nichts Einfaches. Da gibt es enorm Konkurrenz. Ich glaube, jeder hat heutzutage gefühlt ein Netflix-Abo, mindestens mal. Dazu gehört Amazon Prime dann auch noch. Vielleicht noch ein paar Leute, DAZN und Sky etc. Und dann noch das normale Fernsehen. Also das ist ja schon eine gewagte Aufgabe, die du dir da genommen hast, einfach mal in den Streaming-Markt zu gehen. Wie kam es dazu? Vielleicht erzählst du das mal ganz kurz.
Ja, das Gute daran ist, glaube ich, dass ich diesen Markt nicht jetzt als Konkurrenz oder so betrachte, sondern das ist mein Spielfeld und das sind im Grunde die, ich versuche ja Ordnung zu schaffen. Ich bin wie so ein Gärtner, der versucht, sich die, ja, einen schönen Ausblick zu machen. Und die Idee kam ganz schlicht und ergreifend. Ich habe früher noch wahnsinnig gerne DVDs gesammelt und bin so ein kleiner Cineast, so einfach aus Lust an der Freude. Und das wurde aber mehr und mehr weniger. Und dann habe ich sogar meine Masterarbeit im Fachbereich Design über Regale geschrieben und wie sich das verändert hat, wenn wir immer mehr Zugriff, aber immer weniger Inhalte physisch ins Regal stellen und dass da auch ein Teil der Identitätsbildung verloren geht. Und so ein Regal war ja auch da konnte man sich ja seine Persönlichkeit mit zeigen. Und dieses Momentum, das möchte ich gerne so ins Digitale übertragen, dass man auch gerne zeigt, womit man sich beschäftigt und was seine Welt wieder ein kleines Stück größer gemacht hat.
Okay, spannende Story dahinter, cooler Einstieg. Und das hat dich dann tatsächlich auch zum Streaming gebracht. Und ihr habt echt eine tolle Mission, denn ich glaube, bei ganz vielen Streaming-Anbietern gibt es halt so viel Auswahl. Also klar, irgendwie in einer gewissen Art und Weise haben die auch einen Algorithmus, der dir quasi vorsteckt, was für dich relevant ist, etc. Aber ich glaube, ihr geht ja auch ein bisschen anders vor, ne? Weil die Frage ist ja eigentlich, wann entscheidest du darüber als Plattform etc., ob das für jemanden relevant ist oder nicht? Wie habt ihr euch diese Herausforderung gestellt?
Du, bei uns ist im Grunde gar kein Algorithmus am Start, sondern das ist alles Handarbeit. Wir besuchen all diese Webseiten, wir haben alle Apps und alle Abos und wenn uns was gefällt und da mehrere Leute im Team den Daumen hoch zeigen, dann ist das quasi eine Empfehlung von Shelft und wir machen uns dann die Arbeit und ordnen die Inhalte so aus unserer Perspektive noch ein. Wir sagen, warum lohnt sich das? Und vor allem für welche Situationen. Und das sind oft Schlagworte und ja Metadaten, welche die Streamer selber nicht bereitstellen oder dem Nutzer zumindest nicht so zugänglich machen, wie man sich das gerne wünscht. Und das versuchen wir dann eben anders zu machen. Wenn man sich bei Shelft anmeldet, dann sagt man, für welche Genres man sich interessiert, welche Abos man besitzt und entsprechend werden unsere Empfehlungen aus der Redaktion dann für dich persönlich gefiltert, sodass du dann schon handverlesene Tipps erhältst, aber eben nicht algorithmenbasiert. Und ich glaube, das ist auch immer ein großer Vorteil, dass bei uns immer ein Mensch hinter einer Empfehlung steckt. Einfach so, wir bauen halt eine Vertrauensebene mit unseren Nutzerinnen auf.
Ja, das ist schon eine andere Ebene. Heißt das aber denn dann, dass ich das auch gar nicht bei euch gucken kann? Oder ist das auch schon so integriert, dass ich die Empfehlungen dann schon bei euch auch anschauen kann?
Nee, das ist noch ein weiter Weg, fürchte ich, bis wir das alles in einem Bundle vielleicht mal kombinieren können. Das ist mein Traum, ehrlicherweise, dahin zu kommen, dass man irgendwann so eine Marktposition hat, dass man sozusagen die Nutzerinnen immer weiterschickt und weiterschickt. Aber das, ja, vielleicht können wir auch irgendwann selber die Inhalte bei uns abbilden und so einen Streaming-Zugang zu allem schaffen. Das digitale Regal.
Ja, und da spiegelt sich ja dann auch letzten Endes wieder. Also ich kann mir vorstellen, man kommt zu euch, man legt sich ganz normal einen Account an und gibt ein bisschen an, was man sonst vielleicht so als an Serien guckt etc., quasi wie du das jetzt gerade schon erklärt hast, und kriegt daraufhin basierend Empfehlungen und wird aber dann wahrscheinlich auch darauf hingewiesen, wo man das Ganze gucken kann, oder? Weil das Ganze noch nicht bei euch passiert.
Ja, ja, du sagst ja, welche Zugänge du hast und wir verlinken dann in die entsprechenden Angebote raus, aber am einfachsten ist es dann eben im Grunde bei uns eine Watchlist zu pflegen und wenn man dann vorm Fernseher sitzt, dann guckt man quasi nach, was gibt's Neues und ja, steuert die Inhalte dann auf den jeweiligen Plattformen selber an.
Okay, alles klar. Dann, genau, habe ich dich noch gar nicht gefragt, wann habt ihr mit Shelft angefangen?
Ui, ich weiß noch, wir haben als Newsletter gestartet, Ende 2015. Also das ist jetzt schon, ja, viele, viele Jahre schon her. Und seitdem wächst es so munter vor sich hin. Es gibt auch wenige Plattformen, die nicht mit einer Website gestartet sind. Das finde ich immer ganz besonders. Und wir hatten dann halt nach und nach erst überhaupt die Mittel, um sozusagen in unser eigenes Produkt zu investieren oder herauszufinden, was ist das Produkt. Im Grunde stehen wir da jetzt gerade noch ganz am Anfang, weil wir aus Lust an der Freude diese Kuration betrieben haben, damit auch sicherlich ganz viele Nutzerinnen begeistert haben. Aber jetzt ist so die Schwelle, wo sich entscheidet, ob aus dem Hobby ein echtes Indie-Startup erwächst, ne? Weil wir haben keinerlei Förderung, wir haben keine Investoren an Bord und ich bin Solo-Gründer und habe das alles mir mit einem kleinen Team aufgebaut, mit Leuten, die daran Lust hatten, mitzuwirken. Und man konnte quasi immer nur das investieren, was man selber verdient hat.
Ja, ja, das ist eine spannende Story. Stimmt, ich hatte total vergessen, du machst das Ganze ja quasi alleine. Das kommt so selten vor. Deswegen ganz am Anfang, ich habe Co-Founder gesagt, aber dann natürlich kompletter Founder, weil es so selten vorkommt. Aber es ist eine beeindruckende Story, denn man muss ja auch sagen, egal ob das jetzt noch ein Projekt ist, was daraus entstanden ist, dass dir eigentlich nur Spaß macht, ihr habt ganz gute Zahlen an Usern und dafür ist der Podcast da, nämlich mal zu berichten, wie man zu diesen Zahlen gekommen ist, unabhängig davon, ob jemand riesig ist oder nicht. Denn es geht einfach nur darum, was jemand gemacht hat. Und ich finde, für das, was ihr gemacht, habt ihr schon sehr gute Zahlen vorzuweisen, die andere, die ich auch kenne, vielleicht gar nicht so, sich überhaupt nicht in dieser Region bewegen und schon weit weiter sind, vielleicht vom Investment her oder etc. wie du. Deswegen, bei wie vielen Leuten steht ihr denn aktuell? Weil ihr seid ja nicht mehr ein Newsletter nur.
Nee, das stimmt. Also die erste Ausgabe vom Newsletter, die ging an 8 Freunde und aus den 8 Freunden sind inzwischen über 20.000 registrierte Accounts bei uns auf der Plattform geworden und davon haben jetzt immer noch über 10.000 Newsletter-Abo und lesen dann wöchentlich mit. Ne? Wir schreiben zum Beispiel ja immer noch, also wirklich jetzt fast die 300. Ausgabe unserer wöchentlichen Mediathekentipps, wo wir dann eine Handvoll Highlights zusammenstellen und wir schreiben den im Grunde immer noch, als würden wir an dieselben Freunde verschicken. Und ich glaube, das ist so das Besondere, dass wir diese Tonalität auf jeden Fall nicht verlieren oder noch nicht verloren haben. Das hoffe ich, können wir beibehalten.
Ja, aber 20.000 registrierte Nutzer ist schon eine Hausnummer für den Weg, den ihr hinterlegt habt. Lass uns doch mal vielleicht ein bisschen darauf eingehen, wie kommt man überhaupt dazu, also einen Newsletter zu machen und dafür vielleicht Abonnenten zu gewinnen. Ich glaube, das ist recht klar, wie man das eventuell machen könnte. Kannst du aber gleich gerne auch nochmal erzählen. Der entscheidende Punkt ist ja dann auch, eine gute Konvertierung von Newsletter-Abonnenten hin zu registrierten Nutzern zu bekommen, wenn du auf einmal ein digitales Produkt gebaut hast, weil es ein Unterschied ist, nur eine E-Mail zu klicken und was zu lesen und auf einmal einen Account zu machen. Und das finde ich so geil an eurer Story. Und deswegen lass uns gerne mal ein bisschen darauf eingehen. Du hast jetzt gesagt, 20.000 registrierte Accounts, 10.000 lesen euer Newsletter. wie seid ihr überhaupt dahin gekommen, dass die Plattform auf diese 20.000 gekommen ist? Was habt ihr dafür gemacht? Vor allen Dingen, wenn ihr euch selber finanziert, also ihr hattet ja gar keine großen Möglichkeiten in Form von Geld, was ihr ausgeben konntet, gehe ich jetzt mal von aus.
Deswegen dauert es auch gefühlt so lange, ne? Also ich habe immer gesagt, ich investiere erst ins Produkt, wenn das ein Produkt gibt. Und dadurch, dass wir noch kein Bezahlfeature hatten, habe ich jetzt noch kein Marketing oder so betrieben, also kein Werbebudget freigemacht, weil es gab ja nichts zu bewerben, weil es ja nichts in Anführungszeichen von Wert war, womit wir Geld verdient hätten. Das ändert sich jetzt mit unserem Shelf Plus Abo, wo man dann die persönlichen Tipps eben für 2 Euro im Monat bekommt und nur noch ein kleineres, kostenloses Angebot. Aber jetzt, um auf deine Frage zu antworten, die Notwendigkeit, eine eigene Reichweite aufzubauen, die wurde mir 2014 klar, also vor dem Newsletter, als ich mit der Idee für Shelf schon in ein Stipendium gegangen bin. Und das Stipendium habe ich damals bekommen auf Basis meiner Masterarbeit. Und da habe ich ja erzählt, habe ich Regale untersucht. Und das, ja, die Idee dieser Arbeit war quasi ein digitales Regal, wie so ein langgezogenes iPad an der Wand, auf der alle Inhalte stattfinden, die man sich nur vorstellen kann. So die iTunes-Library vom Computer, die Kindle-Library, also alle Bücher, die man irgendwie gekauft hat und all diese Filme, die man eben via Netflix auf Abruf verfügbar hat. Und dieses Regal, das war ein Hardware-Piece, was ich damals entwickeln wollte und natürlich völlig blauäugig dann in dieses Stipendium reingestolpert bin. Da ist als allererstes ein Hardware-Prototyp entstanden, also so ein Touchscreen, wo man so ein bisschen mit Medien interagieren konnte. Und als zweiter Prototyp ist eine App entstanden, die im Grunde in die Richtung Supermediathek ging. Sprich, in der App war so das Konzept, dass man alle möglichen deutschen Sender und Mediatheken über ein Interface bedienbar bekommt. Und ich bin sozusagen mit dem Prototyp dann aus dem Stipendium rausgegangen, aber noch mehr mit der Erkenntnis, eine App zu vermarkten und so. Und das ist unheimlich schwer. Und die an den Start zu bekommen, ohne dass man eine Nutzerbasis hat, das war damals eine schier unlösbare Aufgabe. Und das war so der Moment, wo dann die Erkenntnis wuchs, wir müssen mit unserer eigenen Community starten. Es geht gar nicht um das Produkt, das kann mal ein digitales Regal, eine Hardware sein. Das ist aber in erster Linie wichtig, sozusagen, dass wir mit einer Stimme gehört werden. Und dann fing ich an mit einem Twitter-Account und dem Newsletter regelmäßig über diese Mediathekentipps zu schreiben und einfach da zu ballern. Also wirklich ganz, ganz aktiv. Ich habe mir ein Netzwerk rausgesucht, nur Twitter, und dort den Account @Empfehlung aufgebaut. Und dass ich den Account @Empfehlung mir noch sichern konnte, war schon ein Rätsel, weil das ja so einfach so ein Begriff ist, der irgendwie für alles stehen könnte. Aber @Empfehlung gehört nur mir oder gehörte damals mir. Und darüber liefen dann meine Mediathekentipps an, mit ganz viel Netzwerken und Leuten davon erzählen. Und so wuchs der Newsletter quasi von Woche zu Woche. Und das war dann so, dass ich mit diesem, ich habe ja im Grunde die These bestätigt, dass es überhaupt einen Bedarf an Mediathekentipps gibt und an Kurationen von digitalen Inhalten. Und das war so ein bisschen die Erkenntnis, aha, man muss gar nicht mit der App starten, sondern man kann auch erstmal rein auf der inhaltlichen Ebene leben und daran wachsen und so. Und irgendwann, also 2017, ist dann erst die Webseite dazugekommen. Und seit 2017 habe ich dann quasi den Shift hinbekommen, dass es dieses namenlose Produkt, diesen Mediathekentipps-Newsletter und den Account @Empfehlung gibt. Und dann habe ich daraus so die Shelf-Welt gebaut und erst überhaupt eine Marke kreiert, ne? Das gab es ja auch vorher gar nicht. Und seitdem ist es so die Herausforderung der Marke, ein Gesicht zu verleihen und auch zu sagen, das bin nicht nur ich, das sind auch ganz viele andere tolle Menschen. Und ja, das wächst in alle Richtungen. Ne? Es sind quasi Leute zum Team dazugestoßen, die dann auch Lust auf Podcasten hatten. Dann haben wir den Streamtalk-Podcast gestartet mit einem monatlichen kleinen Runde, wo wir über Neustarts sprechen. Wir haben einen Blog eingerichtet, wo wir so Streaming-Tipps in Listenformat zusammenstellen. Und vor allem konnten wir aber dann aufgrund unserer Expertise als Expertinnen so aus der Streaming-Branche anfangen, Geld für Artikel zu verlangen. Also wir haben unsere Stimme anderen Publishern zur Verfügung gestellt, die dann wiederum Artikel von uns eingekauft haben mit Reviews und Empfehlungen. Und ich glaube, der größte Gewinn für Shelft war es, als wir es geschafft haben, für Zeit Online und den jungen Ableger Z eine wöchentliche Mediathekentipps-Kolumne zu verkaufen, die immer mit unserem Newsletter abbinden konnte. Sprich, wir haben dort ein Schaufenster gehabt an eine Audience, die uns ja nicht gehört hat, sondern in dem Publisher. Aber wir durften da drin eben immer Shelft verlinken und eben auch unseren Newsletter bewerben. Und das war so, wir haben dann 4 Jahre diese Kolumne machen dürfen, bis Z jetzt vor kurzem in Zeit Online als Rubrik aufgegangen ist, also nicht mehr eigenständig gepflegt wird. Und so lange konnten wir davon eben profitieren.
Ja, das heißt also, ihr habt es auch ein bisschen oldschool-mäßig gemacht. Ne? Man sagt ja so ein bisschen, E-Mails sterben aus, aber ich glaube, du bist ein ganz guter Gegenbeweis dafür. Das heißt, du hast erstmal validiert und überhaupt geschaut, ob der Markt einen Bedarf an das hat, was du eigentlich hast. Also du hast gar nicht angefangen, ein Produkt zu bauen.
Ja, ich hatte ja den Prototyp, ne? Aber ich hatte auch schon die Erkenntnis, das ist verdammt hart ohne diese Audience. Und insofern war dann der Schritt zurück zu sagen, wir fangen jetzt nochmal auf dem Reißbrett an und gehen nur von den Inhalten aus. Das war, glaube ich, eine wichtige Erkenntnis. Und ich würde auch jedem raten, soweit es geht, erst zu validieren, bevor man überhaupt investiert. Ne?
Ja, wir nennen sowas immer Smoke-Tests. Das heißt also, wir machen das auch immer ganz gerne, bevor du auch ein neues Feature entwickelst. Solltest du es nach außen kommunizieren, als wäre es schon da, um zu testen, ob es überhaupt ankommt, bevor du die Entwicklung auf dich nimmst. Das Ganze kannst du auch visuell machen, denn auch das Visuelle guckt mit, vor allen Dingen bei Features. Wenn du über Plattformen, Softwares, Apps redest, gehst du über Nutzenkommunikation, das sind meistens all deine Features, die du halt so anbietest. Und die kannst du auch visuell darstellen. Das heißt also, wenn du zum Beispiel ein bestimmtes Feature planst, kannst du das auch visuell in Form eines Mockups darstellen und so tun, als gäbe es das schon und das nach außen auch so kommunizieren, um dann zu gucken, ey, wie reagieren die Leute drauf, bevor du sagst, ey, ich setze mich jetzt dran und entwickle. Weil in unterschiedlichen Bereichen, angenommen du hast eine AI entwickelt oder sonst was, kostet dich halt das dann nicht nur 500 oder 1000 Euro oder 5000 oder 10.000 Euro, sondern direkt mal viel, viel mehr Geld. Und deswegen finde ich das so super toll, was ihr gemacht habt, weil es eigentlich genau dem Lean Startup entspricht, wie man es machen sollte. Und dadurch kann man sich auf jeden Fall sehr viel sparen.
Auf jeden Fall. Ich hatte natürlich das Glück, dass ich so als Freiberufler und Stratege und Konzepter immer abgesichert war. Ne? Also ich konnte auch immer so noch meine Aufträge annehmen und hatte da auch keinen Zeitstress. Und ich glaube, das ist generell schon mal eine gute Voraussetzung, wenn man keine Existenzängste haben muss und daraus aufbauend seine Ideen verfolgt. Aber noch schöner ist es natürlich, wenn man dann von seinem eigenen Produkt leben kann. Und das ist mir jetzt gelungen. Das ist natürlich das Allerbeste.
Ja, das ist super. Und um dann nochmal darauf zu sprechen zu kommen. Also du hast das Ganze so ausgeweitet, hast das erstmal auf Twitter gemacht, hast das mit dem Newsletter gemacht und dann da immer Content geliefert. Das ist auch eine langfristige Sache. Das heißt, du brauchst einen langen Atem auch dafür sicherlich, was du bewiesen hast. Und dann kam es nach vielleicht bei dir ein paar mehreren Jahren, was auch überhaupt nicht schlimm ist, dann dazu, dass du gesagt hast, okay, der Markt hört da drauf und ich sehe da Bedarf, ich baue jetzt eine Plattform und das ist dann passiert. Und wie hast du dann, und das ist ja das Entscheidende, den Shift hinzubekommen, aus den Newsletter-Abonnenten einen registrierten Nutzer zu machen für die Plattform? Ist das auch alles nur über den Newsletter passiert, indem du das dort weitergemacht hast, oder wie sah der Prozess dort aus? Vielleicht kannst du mal einen Einblick geben.
Ja, ich erinnere mich auf jeden Fall, dass wir da auch viele Leute verloren haben, denn so eine Transformation, die geht nicht schmerzfrei vonstatten, weil wir hatten im Grunde einen Verteiler, der war super voll und wurde gut gelesen, aber was wir wollten, war ja einen registrierten Account, und das ließ sich quasi nicht per se mit dem Einverständnis in den Newsletter so übertragen, sondern wir mussten alle diese Leute neu überzeugen. Wir mussten sie wieder aktivieren und das hinbekommen, dass sie den Aufwand machen und jetzt sich noch einen Account anlegen. Und das ging aber nur mit einer, ja, mit in Anführungszeichen, mit einem Ultimatum, in dem wir gesagt haben, ab Zeitpunkt X wird dieser Verteiler nicht mehr fortgeführt und es geht nur noch weiter mit dem kostenlosen Shelf-Account. Und das war dann so, dass wir die Hälfte verloren haben an Leuten. Und das war mir aber an der Stelle...
Wie viel hattet ihr vorher schon drin?
Ja, das waren 15.000. Ja, 15.000. Und das war mir aber wirklich Schnuppe. Denn im Grunde will man ja nur mit aktiven Nutzern weitermachen. Und wenn man jetzt Karteileichen hat, dann ist es ja, die kosten ja nur Geld, ne? Wir hatten damals schon bei Mailchimp unseren Account und oder den Verteiler. Und Mailchimp ist halt echt ein super teurer Anbieter. Und wenn man dort in die Zehntausenden kommt, dann kostet auf einmal so ein Spaßprojekt hunderte Euro im Monat, allein durch Technik und Servicekosten. Und das wuchs und wuchs, und indem wir dann die Webseite gelauncht haben, Mitte 2017, haben wir auch angefangen, also mit diesen registrierten Accounts nach freiwilligen Spenden zu bitten, und haben dann eine Mitgliedschaftskampagne bei der deutschen Plattform Steady gestartet, wo uns die Leute monatlich oder inzwischen auch jährlich mit einem Betrag ihrer Wahl, also von 2,40 Euro bis 5 Euro oder so, unterstützen können und dabei helfen können, dass unser Produkt überhaupt gibt. Und da sind wir dann relativ gut hingekommen, dass zumindest die Technikkosten für dieses kostenlose Tool, also für Shelft war ja kostenlos für die Nutzer, dass sich da wirklich über 100 Leute gefunden haben, die dafür Geld bezahlt haben, obwohl sie es nicht mussten. Und das war dann im Grunde rückblickend betrachtet wieder eine Validierung, dass wir so diesen Product-Market-Fit mit unserer Webseite dann irgendwann schon erreicht haben, weil ja sogar Leute Geld bezahlen, obwohl sie es nicht müssen. Und das hat mir jetzt geholfen, diesen Schritt auch zu gehen und zu entscheiden, dass es ein Abo-Modell wird. Natürlich kann man da auch jederzeit raus, und wir machen es auch mit unseren Happy-Versprechen sehr, sehr angenehm für die Leute. Also wenn sie mal überrascht sind, dass sich ihr Abo verlängert, dann können sie auch 5 Tage rückwirkend nach der Abbuchung sich das sogar noch zurückerstatten. Einfach, weil wir niemanden in eine Abo-Falle locken wollen, sondern einfach so positiv wie möglich das Ganze gestalten. Genau, das testen wir jetzt aus mit Shelf Plus, dass wir eben einen Teil unserer Formate und Funktionen an ein kleines Preisschild knüpfen. Aber alles ist so Learning by Doing. Mal sehen, was der nächste Schritt ist.
Ja, definitiv. Und ich finde es beeindruckend, dass die Leute das dann auch am Ende des Tages gemacht haben. Und man ist, glaube ich, immer wieder überrascht, was wirklich Leute, denen man echt einen guten Content liefert oder einen guten Mehrwert gibt, eigentlich bereit sind, für dich zu tun. Und dir zu helfen, weil du ihnen im Gegenschluss ja auch hilfst, das zu machen. Und
ja.
Erzähl ja. Ruhig.
Ja, ich wollte gerade noch die Anekdote oder das so Best Practice vielleicht bringen. Also ich versuche mit jedem unserer Nutzerinnen, die zu unseren Supportern gehört und uns Geld gibt, eine Beziehung aufzubauen, dass da klar ist, hinter dem Bildschirm ist immer ein echter Mensch. Und mich interessiert dann auch tatsächlich, also wirklich ehrlich, was die Leute motiviert hat, uns jetzt Geld zu geben oder was sie sich davon versprechen. Und da erfährt man so unheimlich viel. Also ich gehe wirklich in persönlichen Austausch. Ich schreibe diese E-Mails alle selber. Jeder, der uns jemals Geld geschickt hat, der hat von mir einen persönlichen Dank per E-Mail bekommen und auch immer wieder, wenn es erneut Geld gab. Und ich glaube, das sind so diese kleinen Dinge, die den Unterschied machen, dass die Leute das gerne gegeben haben und abseits quasi von dem Produkt auch das Gefühl hatten, uns damit persönlich zu supporten.
Ja, du hast es quasi geschafft, eine Community aufzubauen daraus. Und das hat dich letzten Endes dahin geführt.
Ja, wobei die Community noch nicht so weit ist, dass die untereinander schon vernetzt sind. Ne? Das ist etwas, was ich mir noch vorstellen kann und dass die Leute auch untereinander von dieser Größe irgendwann profitieren. Aber bisher ist es schon so, dass wir als Redaktion sehr zentral sind und versuchen, den Kontakt aufrechtzuerhalten. Aber da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben.
Ja. Okay, jetzt hast du so ein bisschen darüber berichtet. Ich finde es krass, dass auch die Hälfte abgesprungen ist, aber dass du auch gesagt hast, wir machen ja trotzdem weiter. Aber am Ende des Tages ist dann tatsächlich auch die Hürde dahin, dass jemand vom Newsletter in die Registrierung kommt. Habt ihr dann auch darüber gemacht, dass ihr wirklich das Ultimatum gestellt habt und gesagt habt, ey, diesen Newsletter wird es nicht mehr geben, kommt jetzt rüber, ansonsten wird das ganze Ding hier zugemacht. Ja. Das muss man sich natürlich auch erstmal trauen.
Ja, aber weißt du, diese Kontakte, die hatten ja noch keinen Wert. Also im weitesten Sinne habe ich ja nichts verkauft und insofern habe ich auch eigentlich nichts verloren.
Nee, definitiv nicht. Aber du wirst ja definitiv dabei trotzdem Leute verloren haben.
Ja,
du wirst
100 Pro.
Auf dem Weg wirst du Leute verloren haben. Und gibt es Sachen, die ihr jetzt vielleicht gerade aktuell, weil wenn es dann wirklich so war zu dem Launch, wo du dann gesagt hast, hier stopp, ihr müsst jetzt rüberkommen, werdet ihr eine große Menge an Usern gewonnen haben und auch eine große Menge verloren haben. Mhm. Aber mit der Zeit werdet ihr ja trotzdem noch weitere Nutzer generiert haben. Wie habt ihr dann darüber hinaus weitere Nutzer generiert? Weil du hast ja nur gesagt, der eine Newsletter-Channel hier wird geschlossen.
Ja.
Denn Fakt ist ja, es gibt immer noch Newsletter bei euch.
Absolut, genau. Also allein diese Zusammenarbeit mit Zeit Online ist ja eine fortlaufende Geschichte gewesen, so dass wir auch dort den Link aktualisieren konnten und die neuen Leute, die uns zum ersten Mal kennenlernten, die wussten dann natürlich nichts mehr von dem alten Verteiler. Ne? Die haben dann gleich Shelf kennengelernt und insofern ist jeder neue Kontakt ist auch wieder eine neue Chance und da kann man sich dann neu vorstellen. Ja, was haben wir noch gemacht? Wir haben natürlich Twitter irgendwann erweitert, dass da die 3000 Follower, die wir dann da hatten, das war dann so nice, aber man wollte auch irgendwie sich mit den anderen Plattformen beschäftigen und Facebook und Instagram kamen dann dazu, die wir jetzt auch fleißig bespielen und ich glaube, inzwischen habe ich so das Gefühl, man muss überall ein bisschen präsent sein, aber es ist natürlich eigentlich völliger Käse, weil man mit einer fokussierten Strategie ja auch immer noch alles richtig macht. Also da entsteht so ein Druck immer, dass man das Gefühl hat, man müsste überall mit präsent sein, aber das ist natürlich nicht so.
Überhaupt nicht. Eigentlich nur da, wo deine Zielgruppe ist.
Ja, also ich weiß natürlich, das sind überall die Leute und es gibt einen Haufen aktive Gruppen auf Facebook, die sich mit Streaming, also zum Thema Streaming-Tipps austauschen, aber das heißt ja nicht, dass wir jetzt gleichzeitig als Marke auch eine erfolgreiche Gruppe aufbauen können und ich versuche dann so Sachen auch mal wie eine Facebook-Gruppe, aber das erfordert einfach unheimlich viel Zeit und ja Zeitmanagement, all diese Dinge zu moderieren und zu koordinieren und orchestrieren und allein da, also seine eigene Zeit sollte dann schon eine Priorisierung mit sich bringen und insofern ist es jetzt gerade so ein Fokus, dass wir eigentlich uns entschieden haben, mit so einer Matrix aus, welche Formate haben den größten Nutzen für uns und sind aber in der Erstellung am einfachsten zu realisieren. Also da rede ich jetzt über Content Marketing, ne? Dass wir über unsere Newsletter heraus Inhalte erstellen für diese Plattformen, die uns aber nicht kaputt machen. Ne, da geht es so von Streaming-Tipps angefangen über die Community aktivieren, was sie Tolles entdeckt hat, bis hin zum Bewerben unserer Formate. Also wir haben zum Beispiel eine Kalendervorschau, mit der man sich in seine eigene Kalender-App ein Feed abonnieren kann für die Streaming-Dienste, die einen interessieren. Und dann ploppen so die Netflix-Neustarts wie ganz normale Einträge neben dem täglichen To-Dos auf. Und so ein Format bewerben wir jetzt zum Beispiel, indem wir einfach Vorfreude wecken auf die Dinge, die da in der nächsten Zeit anstehen. Ne? Und so versuche ich jetzt die Formate und Features, die wir haben, in Social Media zu übertragen und darüber dann Awareness auf uns so zu generieren.
Ja, ich meine, du kannst ja auch vieles recyceln, ne? Eigentlich besteht das die Kunst da darin, wenn du auf mehreren Plattformen bist, musst du eigentlich das eine Format für dich finden und das Ganze zu recyceln. Simpel ist, nimm dir den Podcast hier raus. Aus der Folge kann man so viele Insights ziehen, das heißt, man nimmt Stücke raus und recycelt die auf anderen Plattformen, zum Beispiel auf LinkedIn, zum Beispiel auf YouTube oder wo auch immer. Und das nennt man ja Recycling. Zur Facebook-Gruppe kann ich dir empfehlen, es heißt ja nicht unbedingt, dass du eine eigene machen musst, die du übrigens über einen recycelten Content innerhalb deines Newsletters auch bespielen könntest, sondern vielleicht gehst du hin und versuchst dich eher in den Gruppen, die schon da sind, zu platzieren. Und zwar nicht mit dem Aspekt, ey, hallo, wir sind Chef und wir machen das und das, sondern quasi genauso, wie du das gemacht hast, nämlich Feedback von Usern zu holen zu dem, was ihr aktuell macht. Und ich glaube, dass das sehr gut funktionieren würde, mal in die Gruppen reinzugehen und sich mal auszutauschen und mal dem Admin was zu schreiben und zu sagen, hey, schau mal, ich weiß, was ihr hier macht. Unser Projekt ist daraus quasi entstanden. Ich bin auf derselben Ebene wie du. Wir haben hier gerade was entwickelt und wir brauchen dazu dringend Feedback von den Leuten. Und du hast genau die richtigen Leute. Du dürfen einen Post absetzen, um nach Feedback zu fragen. Und da kannst du mir glauben, da wird zu 90% jeder Ja sagen, weil der sich mit dir identifizieren kann, weil du hast ja dasselbe quasi durchgemacht, nur vielleicht auf einer anderen Plattform. Und zwar auf Twitter.
Ja, voll gute Idee.
Wo auch immer das zu tun ist. Und ich glaube, auch vom Aufwand für euch wäre das vielleicht ein bisschen was anderes. Also gerne drüber nachdenken und das mal mit aufnehmen. Und das kannst du auch daran koppeln, was ihr ja jetzt in Zukunft macht. Denn ihr habt ja ein Abo, was wir ja schon mal gesagt haben, wozu du ja auch Feedback holen kannst. Aber ich würde gerne, dass wir ein bisschen aufs Abo zukommen, weil ich glaube, du hast sehr detailliert erzählt, was ihr jetzt gemacht habt, um auf die Nutzer zu kommen. Und das auch in einer vielleicht etwas größeren Zahl. Zeitspanne meine ich natürlich, aber jetzt erzähl doch mal ein bisschen, was können die Leute denn jetzt zum Abschluss des Podcasts, was können die Leute in Zukunft von Chef erwarten in Bezug auf das Abo-Modell?
Also ich habe das Abo-Modell strategisch jetzt so platziert, dass wir die Ansprache in Sachen Streaming etwas anders handhaben wollen, als es die Inhalteanbieter selbst machen. Sprich, die ballern ja jede Woche neue Filme, Serien, Dokus raus und man kommt ja fast gar nicht hinterher und dabei geht so ein bisschen die Wertschätzung flöten. Und das ist ja genau das, wo ich eigentlich sagen möchte, stopp, du musst nicht alles schauen. Und manche Sachen lohnen sich mehr als andere und hin und wieder auch sagen, eigentlich besteht ja auch gar kein Stress, weil die Sachen rennen nicht weg. Und eigentlich musst du auch gar nicht verschiedene Streaming-Dienste parallel abonnieren, denn mit Hilfe von Shelft könntest du ja dir eine Watchlist aufbauen, anbieterübergreifend, und dann nach und nach sozusagen den einen leer gucken, im nächsten Monat woanders abonnieren und sozusagen da wieder Kosten sparen. Also ich möchte so irgendwie zu einem gesunden Streaming hinkommen und so die Dringlichkeit rausnehmen, die einem das manchmal vermittelt, wenn es immer heißt, du musst die Serie am ersten Wochenende durchbingen und die neueste Eigenproduktion ist immer die wichtigste. Das sind alles Sachen, die wir nicht unterstreichen wollen und müssen. Und da sind wir sozusagen ein unabhängiger Dritter, der ein bisschen entspannter sagen kann, du musst nicht alles schauen und deine Zeit ist wertvoll und es geht im Leben um mehr als um Streaming und du kannst oder du solltest auch genauso viel Sport treiben, mit dich mit deiner Familie beschäftigen und auch an die frische Luft gehen. Also ne, wir haben eigentlich gar keinen Stress dabei, unser Produkt schmackhaft zu machen, denn das machen die Anbieter ja schon, also die feuern ja schon genug und wir nehmen das Tempo raus, wir sagen, das ist in diesem Monat für dich gestartet und ne, so den Überblick, sodass man dann schneller Entscheidungen treffen kann, was man als nächstes guckt. Und da möchte ich gerne so inhaltlich hin, dass wir dann die Werte von dem Abo stark nach vorne stellen. Und dann bieten wir bei Shelft quasi unsere eigenen Originals, also unsere eigenen Formate und Funktionen an, die sich jeder dann so zusammenstellen kann, wie er das gern möchte. Ob man jetzt sozusagen den Newsletter favorisiert als Infokanal, ob man auf der Webseite vorbeisurft oder den Kalender abonniert. Vielleicht gibt es irgendwann auch ein gedrucktes Magazin, weißt du, so wir haben alle diese Kanäle, die uns offen stehen und wir bieten das an, wo die Nutzerinnen sagen, da ist unsere Aufmerksamkeit, auch wenn es nur von einem Teil der Audience ist. Da will ich auf jeden Fall gerne hinkommen, dass wir das immer so ein bisschen anders machen. Do things that don't scale, was eben die großen Anbieter nicht machen können, weil denen geht es immer nur um Millionen Abonnentinnen.
Und wie koppelt sich das von der Preisgestaltung her?
Ich habe ganz einfach unsere Community befragt, was ihnen Shelft wert ist. Und da ist ein Betrag von so im Durchschnitt 2 Euro im Monat rausgekommen. Und den habe ich jetzt als Grundlage genommen und unser, ja, wie sagt man, unseren Workload daran berechnet und wie viele Abonnentinnen wir dann bräuchten. Und habe jetzt einfach mal die Zielsetzung von 2021 Bezahlabonnentinnen im Jahr 2021 ausgerufen. Und wenn wir da hinkommen, dann sind wir sozusagen für ein Jahr durchfinanziert. Und das Schöne ist, wir brauchen ja auch gar nicht so viel, um ein tragfähiges Geschäft aufrechtzuhalten oder zu entwickeln. Und das ist, glaube ich, eine Erkenntnis, die auch viele gar nicht so unbedingt, die nicht so präsent ist. Also man muss sich einfach nur anschauen, was braucht man zum Leben und nicht unbedingt, wo mache ich den größten Exit, ne? Und dann kann man auch schon gesund wirtschaften.
Ja, und das hast du dann auch so übernommen und testest es jetzt einfach mal. Das Ganze geht dann online wann?
Der 10.6. ist unser Launchdatum und wer zu den ersten 2021 Abonnentinnen gehört, der bekommt auch dauerhaft 20% Early-Bird-Rabatt. Der geht auch nicht weg in einem Jahr, also wenn man dann immer noch dabei ist, sondern der bleibt und dann kann man quasi ab 1,60 Euro im Monat mit Shelft weiter streamen und dann sein Streaming abrunden. Und das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein Betrag, der so einem günstigen Coffee-to-go entspricht oder ich sage auch gerne der Fernsehzeitschrift von früher. Und wir müssen uns ja auch sozusagen im Kontrast zu den Monatsbeiträgen der großen Streamer bewegen. Ne? Da kann man ja sehen, man kriegt schon Netflix für 8 Euro im Monat. Und wo bewegen wir uns dann vom Wertangebot her? Da muss man ja, also man kann quasi gar nicht zu hoch ansetzen eigentlich und niemand muss auch mehr als 2 Euro im Monat für Shelft bezahlen. Aber ich habe mir jetzt was ausgedacht, dass jemand, der gerne freiwillig mehr zahlen möchte, der kann das bei uns trotzdem machen. Einfach, weil wir ja das so machen können, wie wir wollen. Also man kann ab 1,60 Euro quasi starten im Early-Bird-Modus, aber man kann auch mehr bezahlen, wenn man das mag.
Ja, und da wird es bestimmt den einen oder anderen geben, der das wahrscheinlich tun wird. Da bin ich mir relativ sicher. Ich meine, ihr habt einen guten Weg hingelegt. Die Leute haben euch auch schon vorher quasi Geld dafür gegeben, haben dir ehrlich beantwortet, was ihr macht. Und ich finde, dass das auch ein sehr schöner Ausblick in das war, was die Leute erwarten könnte oder erwarten wird ab dem 10.06.2021, wenn du User von Shelft bist. Und ich finde auch, dass es ein sehr guter Abschluss für diese Folge war. David, wir haben schon 40 Minuten aufgenommen. Die Zeit rennt auf jeden Fall. Und an der Stelle, würde ich mich erstmal bei dir bedanken. Vielen Dank, dass du Teil des Podcasts warst und deine Story geteilt hast. Ich finde etwas sehr Besonderes, Und man merkt, dass es ein bisschen anders ist, aber ich fand es trotzdem bemerkenswert und wollte es unbedingt hier drin haben. Und ich denke, in einem halben Jahr sprechen wir uns definitiv nochmal, um zu schauen, was aus diesem Abo geworden ist und was daraus geworden ist, wie viele Leute jetzt tatsächlich 2 Euro oder vielleicht auch 1,60 Euro oder mehr für Shelf bezahlen. An der Stelle, falls sich jemand mit dem David connecten will, alles zu Shelf und zu David natürlich gibt es in den Shownotes. Ihn kann man sehr gut auf LinkedIn erreichen. So haben wir uns auch connected. Ansonsten besucht gerne die Webseite von Shelf, falls ihr auch gerne daran teilnehmen wollt. Ich würde sagen, ja, das war's heute mit dieser Folge. Und lasst dieser Folge gerne eine Sternebewertung da. Das letzte Wort gebühre ich immer meinem Gast. David, du hast das letzte Wort gleich. Und ich sage, bis zur nächsten Woche. Bis dahin, dein Pascal. Ciao.
Ja, mir bleibt eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer du musst nicht alles schauen. Bye, bye.